Die Mannschaft hat sich gepusht und ich nehme an, sie werden sich das nicht nehmen lassen gegen Paris.
Jetzt kommt Scholl. Nur bei Bild immer toll. Er liebt Tore, macht Furore. Nicht zu böse, nicht zu doll. Jetzt kommt Scholl.
Und da ist er weiter ungeschlagen als Bildexperte in der Champions League. Herzlich willkommen, Mehmet. Schön, dass du da bist.
Hallo, Matti.
Und das Schöne ist, wir sind nicht zu zweit, sondern, liebe Zuschauer, wir sind heute zu dritt hier. Denn nachdem Mehmet die Bayern nach dem 8:2 gegen Barcelona als eine Herde hellwacher Erdmännchen bezeichnet hat, da haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen und heute im Studio die exklusive Bildedition der Bayern-Erdmännchen. Mehmet, gefällt er dir?
Ist auf jeden Fall mal eine lustige Idee.
Ja, lustige Idee. Bayern 3-0 gegen Lyon. War Gnabry heute, um ein letztes Mal im Bild zu bleiben, das super Erdmännchen beim FC Bayern mit 2 Toren?
Ja, er war der Türöffner. Also heute waren jetzt nicht allzu viele Erdmännchen unterwegs. Das lag aber vor allen Dingen an einem echt richtig starken Gegner. Also Bayern hat gegen einen schweren Gegner, gegen einen aggressiven Gegner, schnellen Gegner, physisch starken Gegner, sind sie in der ersten Viertelstunde. Ich weiß es noch genau, ich habe solche Spiele auch erlebt, du machst eigentlich alles wie immer.
Und also alles wie beim 8:2 gegen Barcelona?
Alles genau gleich, auch von der Einstellung her, von der Haltung her. Und jeder Pressschlag, jeder Zweikampf, der verloren geht, der landet beim Gegner und der kann kontern. So, und dann hast du natürlich erstmal Respekt. Dann geht's los, das Nachdenken. Okay, wir können es zwar weitermachen, aber wenn wir weiter so brutal offen sind, das wollen wir eigentlich gar nicht sein. Und es war auch nicht im Plan vorgesehen, dann wird's eng. Dann haben sie die Bayern so ein bisschen das Tempo rausgenommen, sich selber so ein bisschen den Stecker gezogen, was aber gar nicht schlimm ist, weil man das Tempo ja wieder erhöhen kann. Lyon ist dann nicht mehr zu wirklich Chancen gekommen und dann passiert in den Köpfen Folgendes. So, hoffentlich fällt einem unserer Offensivkräfte wirklich jetzt was ein, weil die Lösung, die wir jetzt gerade versucht haben, die wird nicht funktionieren. Und dann kommt dieses wunderbare Dribbling von Gnabry. Es ging eigentlich im Prinzip nur so, weil gesamttaktisch hat es nicht gegriffen, was es auch mal gibt. Es funktioniert dann bei Bayern halt dann auch über die individuelle Klasse. Und das war's heute.
Dieses 1:0 von Gnabry, wo er von der rechten Seite ins Zentrum zieht und dann mit links abzieht in den Winkel. Mhm. Was zeichnet dieses Tor aus deiner Sicht aus?
Ja, alles. Wille, Technik, Kreativität. Es gäbe ja auch viele Mannschaften weltweit auch, die nach so einer Anfangsphase nicht mehr zurückgekommen wären, sondern die gesagt hätten, ja, heute klappt's nicht. Und du hast halt bei Bayern immer Spieler drin, die das Besondere machen können. In ein paar Spielen war es jetzt nicht so nötig. In dem Fall war das ein genialer Einfall, ein geniales Dribbling. Und das hat dann die Tür geöffnet, dass man ein bisschen Ruhe in das Spiel reinbringen konnte.
Nach diesen 15 Minuten, wo es irgendwie klemmte, wir hatten auch noch den Pfostentreffer für Lyon, ganz kurz vor dem 1:0 von Gnabry dann. Wer sind bei Bayern da heute die Spieler gewesen, wo du auch gespürt oder vielleicht sogar gehört hast, sind ja Geisterspiele, dass die sich jetzt darum kümmern, Leute, so geht's nicht weiter, wir müssen das ganze Ding ein bisschen in andere Bahnen lenken.
Grundsätzlich wird man in den Stimmen zum Spiel von jedem Spieler hören, wie anstrengend dieses Spiel war, wie viel Nerven und Kraft das gekostet hat, wie sie sich zusammenreißen mussten. Und dann muss man die ganze Mannschaft nehmen. Hat natürlich nicht alles geklappt, aber haben sich in jeden Ball reingeworfen, haben halt jetzt einfach mal die Kampfkarte gezogen. Und wenn sie das auch noch können, ich meine, das andere wissen wir, dass sie können, wie so ein Goretzka sich reingeworfen hat, Boateng, Alaba, Davis hat heute nicht so einen guten Tag gehabt, aber das ist doch auch okay. Im Prinzip waren die Wortführer diejenigen, die wir gehört haben, alle im Fernsehen. Das ist ja wahrscheinlich vielleicht sogar der einzige Vorteil, wenn nicht so viele Zuschauer sind, dass man wirklich mal sieht, wer ergreift das Wort.
Wer war das?
Oder man hört es. Man sieht es natürlich nicht, man hört. Das war Alaba. Boateng ist eher ein bisschen leiser. Dann war es vor allen Dingen Müller. Also Müller, ich weiß nicht, wo der die Luft hernimmt.
So viel Luft, dem Laufen auch noch zu quatschen.
So viel wie er rennt, dann noch so viel zu quatschen. Aber immer richtig, wenn du zugehört hast. Immer die richtigen Kommandos gegeben. Und ganz, ganz stark war für mich heute Lewandowski.
Obwohl er erst sehr spät sein Tor gemacht hat.
Auch wenn er heute gar nicht getroffen hätte. Sondern auch er hat Kommandos gegeben und ist als Sturmspitze bis in die eigene Hälfte gekommen, hat Bälle dort gehalten, hat sie gewonnen, hat das Tempo verschleppt, weil er einfach gemerkt hat, die Mannschaft braucht ihn jetzt eher weiter hinten und dass sie Luft holen können. Das war herausragend heute.
Wenn wir jetzt schon so über einzelne Spieler sprechen, können wir ja mal auf die Bildnoten gucken. Die ist natürlich auch...
Da haben wir früher auch immer geschaut und wir haben uns... Ja,
und was?
Komm, du darfst raten. Komm. Ich weiß, dass du meine Karriere sehr gut kennst. Wie oft hatte ich Bildnote 6. Ungefähr.
Ungefähr.
Also 6 muss man erklären.
Du warst 15 Jahre bei Bayern.
Note 6 bedeutet?
Hat das Geld nicht verdient.
Hat das Geld nicht
verdient. Hängt natürlich auch ein bisschen vom Gehalt ab, wann man zu diesem Urteil kommt. Wie oft du die Note 6 in 15 Jahren hattest?
Ungefähr, circa.
Ich würde sagen, so wie ich uns kenne, 20 Mal.
Auf den Punkt.
Ist nicht wahr.
Ungefähr 20 Mal.
Und also immer zu Recht?
Nein, ich habe so für mich dann so einen eigenen Schlüssel entwickelt. Wenn ich also in der Kabine saß, okay, heute ist mir nichts gelungen, aber ich habe wenigstens Wadenkrämpfe. Also mehr hätte ich nicht machen können. Dann hätte ich gesagt, okay, dann schreibt, was ihr wollt. War nicht mehr drin.
Und weißt du noch, wie oft die 1? Ich bin jetzt überfragt, aber ich würde fast sagen, es war
häufiger. Die Eins ist ja auch bei euch eher oft so tendenziell. Also wenn ihr wisst, ein Spieler hat einen Lauf und dann spielt er aber nicht so toll, aber schießt trotzdem ein Tor, dann ja, da halten wir uns nicht mit auf, der kriegt wieder eine 1. Also in dem Mittelding.
Aber es ist schon ein Thema in der Kabine, oder? Das musst du uns lassen
wenigstens. Heutzutage weiß ich nicht. Wir haben uns auch dann teilweise damit aufgezogen. Mhm. Also wenn ihr dann auch jemanden auf dem Kicker hattet, habt ihr noch nie gehabt, glaube ich.
Nächstes Thema.
Nee, da haben wir uns schon auch aufgezogen.
Ja. Aber jetzt schauen wir uns mal die Noten an. Ja. Und jetzt kannst du noch mal sagen, inwieweit da Tendenznoten oder Ähnliches dabei sind. Es ist also so, dass wir die Note 1 heute 3-mal vergeben haben letztendlich. Und zwar an Boateng, Gnabry und Lewandowski.
Korrekt.
Danke, ja, haben wir ja schon mal Schwein gehabt. Die 6 haben wir jetzt schnell rausgenommen.
Ich schaue nachher nochmal drüber, ja.
Schlechteste Note, auch das muss gesagt sein, haben Davis und Thiago jeweils mit einer 4 gekriegt. Die haben die Kollegen heute nicht so gut gesehen.
Davis hat so ein bisschen dem Alters entsprechend auch mal ungestüm gespielt, aber das war jetzt, die 4 ist schon, hätte auch eine 3 sein können, aber 4 ist okay.
Sonst haben wir viele 2en, ja, Thomas Müller auch Note 2.
Alles korrekt.
Auch ohne Tor passt soweit. Alles korrekt, sagt
Ich glaube, da können die Spieler auch alle damit leben.
Wenn sie
ab jetzt quasi wissen, sie sind im Finale, ich glaube, dann ist jetzt die Note für nach dem Halbfinale nicht so wichtig.
Haben wir mal einen Zufallstreffer gelandet in dem Fall. Weil du Davis gerade ansprichst, wie wäre eigentlich das Sprintduell Davis-Scholl ausgegangen?
Oh, super.
Ja, für wen?
Die ersten 3 Meter wäre ich bei Davis noch irgendwo dabei gewesen und dann hätte ich ein Fernglas gebraucht, um ihm hinterher zu schauen, weil der hat ein Speed, das ist Wahnsinn.
Bevor wir gleich über Paris ein bisschen ausführlicher sprechen, der Finalgegner am Sonntag, nur einmal ganz pauschal jetzt, Bayern, für dich klar der Favorit und damit auch die Mannschaft, die tatsächlich zum zweiten Mal nach 2013 das Triple gewinnen wird?
Also ich würde es mir wünschen und ich würde es der Mannschaft und dem Verein auch gönnen, weil sie einfach jetzt noch diese andere Seite gezeigt haben. Und es war wirklich, das kann man jetzt sagen, viele werden sagen, vielleicht war das fahrlässig, wie sie gespielt haben. Nein, es war nicht fahrlässig, sondern sie hatten es mit einem Gegner zu tun, wo der Schlüssel nicht 100% gepasst hat. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt das Schloss auswechseln und den Schlüssel auswechseln und alles neu machen, sondern sie werden auch gegen Paris ähnlich beginnen und ihr Spiel durchdrücken. Es war ganz, ganz auffällig, wie die Bayern-Spieler gehadert haben, mit sich auch untereinander, aber jetzt nicht böse, sondern so, Leute, das passt so nicht. Wenn wir so weiterspielen, gewinnen wir das nicht. Sie haben sich dann auch angepasst an das Spiel von Lyon. Und somit, also nach dem 2-0 war für mich klar, sie bekommen in der zweiten Halbzeit mehr Räume für Konter. Die haben sie nicht so gut genutzt. Dass Lyon nochmal kommt, weil sie mehr Risiko gehen mussten, war auch nochmal klar. Aber dann gibt's ja Manuel Neuer hinten. Die Mannschaft hat sich gepusht. Und ich nehme an, sie werden sich das nicht nehmen lassen gegen Paris.
Klingt gut. Ich finde, man merkt auch so deinen Respekt davor, dass sie heute über die Kampfkarte dieses Spiel gewonnen haben.
Ja.
Weil es wahrscheinlich immer mal wieder bei Fußballern auch schwierig ist, nach so einem großartigen Sieg, so stelle ich mir das als wirklich echter Laie vom Platz vor, dann so 4 Tage später gegen einen Gegner, der nicht so den Klang hat, wo die Öffentlichkeit auch eher darüber spricht, wird es jetzt ein 7-2 oder ein 9-2, dann eben auf diese harte Tour, will ich mal sagen, das Ding zu wuppen. Erinnerst du dich noch dran, als ihr die Champions League 2001 gewonnen habt? Gab es da auch so ein Spiel auf dem Weg zum Finale gegen Valencia, wo ihr merktet, Mensch, eigentlich will der Schlüssel heute nicht passen, wie du gerade gesagt hast, aber wir können auch irgendwie mit der Brechstange durchkommen?
Also wenn ich jetzt der Effe wäre oder der Olli Kahn, würde ich sagen, unser Schlüssel hat immer gepasst.
Aber
es gab natürlich, also wir reden ja jetzt über absolutes Spitzenniveau. Und auch da haben wir unsere Schwächen gehabt und unsere schwachen Spieler, auch wenn wir ausgeschieden sind in der Champions League, wo wir in Madrid mal untergegangen sind, im Halbfinale und. Also deswegen ist es umso wichtiger, wie sich die Mannschaft da heute durchgebissen hat. Und es wird ihnen helfen, weil der nächste Gegner wird nicht leichter.
Wir haben jetzt ein 3-0 gegen Lyon gesehen und wir nutzen einfach die Gelegenheit, dass wir jetzt noch einmal ganz kurz zurückschauen auf 2001, denn da war ja was im März. Damals habt ihr mit den Bayern 3-0 verloren in Lyon. Und Franz Beckenbauer, damals Präsident, hat sich dann hinterher beim Bankett, ich will mal sagen, eingelassen zu der ganzen Thematik.
So, und wir wissen alle, wenn der Kaiser den Daumen senkt, da brauchst du als Spieler dann nichts mehr sagen. Also das ist dann, das ist Gesetz.
Wir hören es uns noch mal ganz kurz an, liebe Zuschauer. Franz Beckenbauer 2001, Ausschnitte aus der Bankettrede nach einer 0:3 Niederlage der Bayern.
Schaust du aus wie ein Lehrbub und zum Schluss kannst du noch froh sein und sagen, vielen Dank, dass wir noch 3:0 verloren haben. Und das ist in der Zukunft, könnt ihr das nicht machen. Sonst müssen wir uns alle einen anderen Beruf suchen. Das ist vielleicht gescheiter. Wir haben zugeschaut, wir haben körperlos gespielt. Das ist nicht Fußball, das ist Uwe Seeler Traditionsmannschaft, Altherrenfußball.
Uwe Seeler Traditionsmannschaft und ihr könnt euch neue Berufe suchen.
So, das habt ihr sehr erfolgreich gemacht. Es war wirklich, also die Rede war für uns natürlich die Watschen des Jahrhunderts. Vor allen Dingen, wenn es der Kaiser himself sagt, wir haben alle zu ihm hochgeschaut, immer noch bis heute. Grandioser Trainer, grandioser Spieler, für mich auch ein ganz herausragender Mensch. Und dann habt ihr euch auf die Suche gemacht und wir haben das wirklich in der Kabine auch aufgehängt, weil wir echt selber lachen mussten, was euch für Berufe, der Bild-Zeitung sind Beruf für uns eingefallen. Das heißt, ihr habt euch auf die Suche gemacht.
Haben wir was bei dir gefunden?
Erinnerst du dich? Ja, bei mir war in einer schönen Fotomontage, ich war Liftboy, weil es in meiner Karriere so oft hoch und runter geht. Dann hatten wir Michael Tarnert, der war nicht mehr vermittelbar.
Das war zu hart im Nachhinein.
Ja, aber ihr habt es locker genommen. Ja, natürlich, wir haben uns da untereinander auch hochgenommen, weil für uns war klar, nach dieser Rede, es waren glaube ich noch 11 Spiele insgesamt, Bundesliga Champions
League. Wir sehen jetzt gerade die Seite hier, da Mehmet Scholl als Liftboy, Oliver Kahn als Elektriker übrigens.
Weil er immer unter Strom steht
und häufiger mal die Sicherungen rausknallen.
Also wir haben herrlich lachen können.
Ja, das ist doch schön. Lachen gehört dazu, erst recht nach einem 3:0 Sieg der Bayern gegen Lyon und dem Finaleinzug, da soll man auch Spaß haben. Jetzt beschäftigen wir uns mit dem Finalgegner am Sonntag, Paris Saint-Germain. Auch da haben wir ein paar Bilder, wo man sieht, auch die haben derzeit Spaß, durchaus verständlich. Einzug ins Finale, daran hat man ja auch lange gearbeitet. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie im Bus gefeiert wurde. Wir sehen die Maria. Mhm.
Der ist eigentlich mit Masken hübsch, gell? Darf man das sagen?
Aber schön. Auf jeden Fall große Stimmung im Paris-Bus nach einem Sieg gegen Leipzig. Ja, Paris im Finale. Die Scheichs sind glücklich. Thomas Tuchel ist glücklich,
ja.
Die Maria Mappé. Große Party, man sieht wieder, es ist dann am Ende, gibt es nichts Schöneres, als ein Spiel zu gewinnen. Reden wir über Neymar. Mhm. Ein Typ, der durchaus spaltet. Die einen sagen, göttlicher Fußballer, die anderen sagen, Schauspieler. Wo siehst du ihn?
Alles, von allem. Der Neymar ist das Komplettpaket. Also der ist fußballerisch herausragend, er ist wahnsinnig schnell, er ist giftig, er ist frech, er sucht, was so nach Schauspielerei aussieht, er sucht seinen Vorteil für sich und seine Mannschaft. Das heißt, ihm geht's immer ums Gewinn. Auch am Rande der Legalität oder vielleicht mal auch darüber hinaus. Er hat aber nichts Bösartiges. Und ich kann schon verstehen, dass da Fans sich auch mal aufregen. Vor allen Dingen des Gegners. Aber er bleibt eine herausragende Figur im Weltfußball.
Hat er für dich sein Potenzial schon ausgeschöpft? Oder ist er irgendwo so, pendelt er zwischen 85% und 95%? Also, geht da noch mehr?
Bei Neymar geht immer noch mehr. Also genauso wie bei Cristiano oder bei Messi. Diese Spieler, die machen die Würze aus im Fußball. Die schauen wir alle gerne an, weil sie einfach verrückte Dinge machen. Ebenso wie Gnabry heute oder Robben, Ribéry. Und es gibt immer, oder Zlatan, es gibt so Einzelkönner, herausragende, die nochmal einen Tick über der großen internationalen Klasse sind. Und diese Spieler sind die Würze. Ob da noch mehr geht, was?
Werden wir am Sonntag sehen.
Ja, also er wird es auf jeden Fall nicht einfach haben, aber die Bayern mit den drei da vorne auch nicht.
Er strahlt, finde ich, gerade aber so eine Freude aus, die ich manchmal auch bei großen Spielen bei ihm vermisst habe. Da wirkte Neymar auch so ein bisschen, kann schwer beschreiben, also nicht lustlos, aber irgendwie so ein bisschen
gezwungen.
Und jetzt hat er so ein Lächeln.
Nein, ich glaube, dass sich der Druck so ein bisschen umverteilt hat durch Kylian Mbappé, der für mich der Nachfolger in dieser Weltklasse-Riege ist. Oder der Nächste, der da reinstößt. Dann haben sie Di Maria, der wieder von, sagen wir mal, aus dem Winterschlaf erwacht ist. Der war ja auch mit einer schweren Zeit ziemlich weit weg von der Mannschaft. Also das sind schon drei Kaliber vorne mit Neymar. Die muss man erstmal kontrollieren können. Und wenn die Bayern wieder mit dem, quasi mit der Vorgabe ins Spiel gehen, wie sie jetzt die letzten Spiele gespielt haben, das kann gut gehen. Es kann aber auch nach hinten losgehen. Aber jetzt das Spiel, das so erfolgreich ist und jetzt einmal nicht zu 100% überzeugt hat.
Wir reden über ein 3-0.
Ja, genau. Ja, also, und das jetzt über Bord zu werfen, wäre völlig verkehrt. Das werden sie auch nicht machen.
Dazu hat uns Ralf Rangnick, der ehemalige Leipziger, heute eine sehr schöne Geschichte im Bild-Interview erzählt. Denn um ein Haar, liebe Zuschauer, wäre Mbappé tatsächlich in Leipzig gelandet. So erzählt es Ralf Rangnick. Und das hören wir uns doch jetzt nochmal an.
Wir hatten den auf dem Radar, als er noch Jugendspieler bei Monaco war. Und es gab damals auch zwei persönliche Treffen in Paris und in Monaco mit den Eltern von Kylian und Mbappé. Das war, glaube ich, im Februar 2015. Das war unmittelbar, bevor wir dann uns von Alex Zorniger getrennt haben. Und zum damaligen Zeitpunkt war es einfach so, dass der Vater zu mir gesagt hat, okay, Ralf, ich würde dir meinen Jungen sofort geben, wenn du mir versprichst, dass du ab Sommer Trainer bist in Leipzig, weil entscheidend für meinen Sohn ist nicht nur alleine, wer Sportdirektor ist, sondern eben auch, wer dann meinen Sohn trainiert. Und ich konnte mir im Februar noch nicht vorstellen, dass ich 4 oder 5 Monate später dann tatsächlich zum ersten Mal eben auch die Trainerrolle übernehmen würde. Und deswegen hat er sich dann damals eben nicht dazu entschieden, zu uns zu kommen, sondern in Monaco zu bleiben. Und das Problem war dann, dass er 4 Monate später dann eben auch schon seine ersten Einsätze bei den Profis hatte und er dann für uns dann nicht mehr zu haben beziehungsweise zu kriegen war.
Sind das so manchmal die kleinen Zufälle, die Karrieren nach links oder rechts beeinflussen, wenn man hört, dass Ralf Rangnick eigentlich schon die Zusage von Mbappé hatte, geknüpft nur daran, dass der Vater unbedingt wollte, dass er Trainer wird. Rangnick war sich zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher und jetzt haben wir wahrscheinlich den Star des kommenden Jahrzehnts in Paris und nicht in Leipzig.
Was ich jetzt gar nicht schlimm finde. Also ich meine, der Junge ist natürlich richtig explodiert in den letzten Jahren, ist jetzt schon Weltmeister, glaube ich, geworden mit 19, stimmt es? 19 oder 20. Es gibt so glückliche Fügungen, die gibt's, aber glaub mir, das Wenigste im Fußball ist Glück. Wenn du aus der Jugend rauskommst, es geht nur mit harter Arbeit, mit Disziplin, mit Verzichten. Ich habe immer gesagt, ich war 19 und musste um 10 noch daheim sein. Also nach dem Training bei den Amateuren durfte ich nicht noch in die Stadt oder in eine Bar oder was auch immer. Mein Vater hat mir das nicht verboten, aber er hat schon gesagt, wenn du Fußballprofi werden willst, passt das nicht zusammen. Und das heißt, Mbappé hat sein gewohntes Umfeld nicht verlassen, ist den Weg gegangen. Und das ist ein harter Weg aus der Jugend. Aber wenn Talent, Fleiß, Athletik, Wille, wenn das alles zusammenkommt, dann ist es nicht aufzuhalten.
Wir können uns mal anschauen, was auch Paris für eine beeindruckende Bilanz in diesem Kalender ja hingelegt hat. Die sind einfach auch richtig gut drauf. Das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten zwischendurch, weil die französische Liga ja zeitig abgebrochen wurde und viele so auch dachten, wenn man jetzt 2-3 Monate Pause hat, dann kann nichts mehr kommen. Treffen seit mehr als 30 Spielen immer mindestens einmal, sind richtig gut unterwegs. Thomas Tuchel ist der Trainer. Wie ist dein Blick auf Tuchel?
Ja, also wer im Champions League Finale steht und wer auch schon im Halbfinale steht, der muss was ganz Besonderes haben, der muss die Menschen erreichen, er muss Spieler einschätzen können, er muss diesen ganzen Haufen zusammenbauen können, dass der funktioniert. Das sind schon viele Komponenten. Heutzutage wird es immer so dargestellt, ja, das hat der Taktikfuchs hat es so gemacht. Da sind ganz viele Punkte vorher, die du erfüllen musst, ehe dir auch eine Mannschaft taktisch folgt. Und das macht er. Also ich kenne ihn persönlich nicht.
Seid euch nie begegnet?
Nein, aber ich finde ihn sympathisch.
Dortmund hat er auch 2 erfolgreiche Jahre gehabt, bevor man sich dann 2017 getrennt hat. Ist das auch dann manchmal so? Also ist das ein Grund jetzt für Dortmund, der Sache so ein bisschen hinterher zu trauern und zu sagen, Mensch, vielleicht hätten wir es mit ihm länger probieren müssen? Oder also kann man das immer schwer vergleichen, weil es jetzt in Paris Champions League Finale ist, ja, jetzt auch in Dortmund ähnlich weiter funktioniert?
Na, ich war seltsamerweise eher selten in der Dortmunder Kabine, als Tuchel Trainer war, warum auch immer. Ich habe nur gehört, dass es atmosphärische Störungen gab zwischen vereinsoberen Entscheidern, Thomas Tuchel, der total seinen eigenen Kopf hat, was es auch zu respektieren gilt, und der Mannschaft. Also es hat irgendwie nicht richtig hingehauen und dann haben alle eben die Konsequenzen gezogen und das kommt vor. Wobei die Jahre trotzdem erfolgreich waren.
Julian Draxler, auch bei Paris im Kader, so ein Spieler, aus dem ich nie so richtig schlau werde.
Also, ich auch nicht.
Endlich haben wir was gemeinsam.
Ja, das erste Mal.
Sollten wir diesen Moment historisch festhalten. Was ist das, was dir ein Fragezeichen da auf die Stirn zaubert?
Über das Fußballerische, über die Qualität brauchen wir nicht sprechen. Das ist ja herausragend, da sind herausragende Fähigkeiten am Start. Er arbeitet, glaube ich, auch recht gut. Es geht jetzt aber auch darum, einen großen Titel zu gewinnen. Und zwar nicht irgendwie auf der Bank, sondern wirklich sich den großen Spielen stellen und in den großen Spielen, so wie Lewandowski heute oder Müller, Verantwortung zu übernehmen. Oder wie Schweini beim WM-Finale oder so, sich da zeigen und sagen, hey Leute, jetzt zeige ich mal mein Potenzial nicht in der Liga, sondern in so einem Riesenspiel. Und das, deswegen, er ist immer noch jung, relativ jung. Weiß man nicht, ob da noch eine Entwicklung kommt, ob da noch ein Schub kommt. Ich würde es mir wünschen, aber wissen kann man nicht. Also ich werde auch nicht schlau.
Gut, dann sehen wir mal, ob wir am Sonntag vielleicht im Finale Antworten bekommen. Wer weiß, Draxler als Joker gegen die Bayern ist ja alles möglich. Ja, wir sind gerade schon bei Paris, dann können wir auch noch mal kurz über Leipzig sprechen, die ja gestern rausgegangen sind gegen Paris. Wenn die Bayern die Erdmännchen sind, was waren dann die Leipziger gestern im Spiel gegen Paris? Gibt es da einen Vergleich aus der Tierwelt?
Zahme, milde Häschen, keine Ahnung, aber jetzt zunächst mal, also ein Verein wie Leipzig im Champions-League-Halbfinale ist ein Riesenerfolg. So, und jetzt haben sie mit Paris einen starken Gegner, der seine Stärken in der Offensive hat. Jetzt hat Leipzig auch seine Stärken in der Offensive. Und jetzt weiß ich genau den Gedankengang. Unsere Abwehrspieler sind nicht so schnell wie die drei Stürmer von Paris. Haben wir schon genannt. Neymar, Mbappé, Di Maria. Aber unser Spiel ist es auch anzugreifen. Das heißt, sie wussten vorher, sie sind auf jeden Fall bei Konter anfällig. Also hat man das ganze Gebilde, die ganze Mannschaft quasi, man hat sie 30 Meter zurückbeordert, um die Räume hinter der Abwehr für die drei Spitzen, für die drei Offensiven von Paris zu schließen. So, jetzt sind es zwei Fehleinschätzungen meiner Meinung nach. Das eine ist zu glauben, dass diese drei Spieler, grandios, nur diesen Raum können und sehen können. Sie können es aber auch auf engem Raum gegen mehrere Gegenspieler. Also es hat sich von der Gefahrenlage eher noch verschärft, weil die drei nicht 60 Meter zum Tor hatten, sondern nur noch 20. Das war Punkt 1. Und Punkt 2 ist, was ich nicht verstehe, diese Identität, die Leipzig ausgezeichnet hat, die wir auch alle gesehen haben, diese Mentalität auch, die haben sie über Bord geworfen. Also da war vom ersten Moment an, die Spieler hat man auch in den Gesichtern gesehen, ja wo soll ich hin? Aber ich darf jetzt heute nicht so laufen, wie ich jetzt ein Jahr lang gelaufen bin. Und sie waren mit allen anderen Dingen beschäftigt, außer sich wirklich auf ihr eigenes Spiel zu konzentrieren. Das hat ihnen den Stecker gezogen und haben sie sich nicht erholt von.
Aber trotzdem ein großer Erfolg. Auch das sei uns gestattet. Wir schauen uns noch einmal kurz Julian Nagelsmann an und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Blick. Er setzt ja immer mal wieder Akzente. Was hast du gestern gedacht, als du seinen Anzug gesehen hast?
Zuerst habe ich gedacht, der Fernseher flimmert. Und dann ist mir die Idee gekommen, zu überlegen, ob Julian mal bei mir zu Hause war, weil es sah aus, als hätte er mein Sofa erschossen.
Das Arme.
Also nochmal auch Julian Nagelsmann auf einem super Weg zu einem Spitzentrainer. Halbfinale in der Champions League mit Leipzig, alles in Ordnung.
Ja, das müssen wir noch einmal ansprechen, die deutschen Trainer. Ja, wir haben Nagelsmann im Halbfinale, wir haben jetzt auch Flick und Tuchel im Finale, wir haben mit Jürgen Klopp die Persönlichkeit vielleicht der letzten zwei Fußballjahre, die aus Deutschland kommt.
Wir haben mit Yogi einen Weltmeistertrainer.
Absolut, der zwar in Russland auch einen herben Rückschlag einstecken musste, aber vorher absolut über lange Strecke gezeigt hat, wie großartig er ist. Spricht das für die deutsche Trainerausbildung? Denn ich weiß, das ist ein Lieblingsthema von dir.
Das ist wirklich mein Lieblingsthema. Wobei ich bin da auch schon ein bisschen ruhiger geworden, ein bisschen entspannter
geworden. Hört sich das doch alles gut an.
Nein, ich glaube, dass jetzt auch viele Steine, auch was die Inhalte angeht, dieser Fußballlehrerausbildung, die hat man nochmal überdacht, hat sie nochmal abgeglichen mit den tatsächlichen Dingen, die dann passieren, wenn die Trainer rausgehen in die Welt. Das eine ist ja vor einer Gruppe stehen und irgendwas erzählen und es hört sich aber gut an. Und das andere ist dann wirklich auch in der Praxis zu sehen, was kann ein Spieler, was läuft gerade falsch, woran muss ich arbeiten? Das sind zwei verschiedene paar Dinge. Und da ist der DFB, glaube ich, auf einem guten Weg mit einem neuen Ausbilder, Daniel Nitzkowski. Du brauchst nicht Gesundheit sagen, alles gut?
Nein, danke.
Und ein ganz guter Junge und sie bringen da ganz, ganz viele Sachen auf den Weg. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich jetzt höre, mir fällt jetzt im Moment nur einer ein, Miro Klose macht jetzt gerade den Fußballlehrer. Wir brauchen auch diese Fußballgrößen, die auf dem Platz alles erlebt haben, die brauchen wir auch in den Trainerjobs. Ist meine Rede aber schon seit Jahren.
Da muss ich einmal die Frage stellen, wie siehst du da deine eigene Zukunft eigentlich? Juckt dich der Trainerjob immer noch oder fühlst du dich bei uns so wohl, dass das vorerst gar nicht?
Ich fühle mich bei euch sehr wohl, vielen Dank. Ist wirklich so. Unser Verhältnis war ja nicht, kann man ja ganz offen sagen, war ja nicht immer von, also wir haben uns nicht jeden Tag Rosen geschickt, gell?
Bei den Noten waren wir vorhin schon mal.
Ja. Genau, ja, aber das gehört.
Deine eigene Zukunft als Trainer,
ja, das wollte ich gerade darauf kommen. Eigentlich bin ich offen zu trainieren. Es ist natürlich auch so, wenn man weiß, dass jedes Jahr 24 Fußballlehrer ausgebildet werden, das Anforderungsprofil im Moment eher Richtung Tuchel, Nagelsmann geht, ganz früh aufgehört, Fußball zu spielen, dann die Trainerschiene in der Jugend angefangen, das hat man natürlich, ja, die sind den Profis voraus. Ich sehe es ein bisschen anders, das sind zwei herausragende Trainer von, was weiß ich, wie vielen Hunderten, die da ausgebildet wurden, die stechen die schon auch raus. Aber ich sag auch meinen ehemaligen Mitspielern, die dann Trainer werden, sag ich, wir haben einen unschätzbaren Vorteil. Unschätzbar. Der zählt im Moment nicht, aber der wird irgendwann zählen, weil wir die Dinge alle erlebt haben, die da jetzt wirklich passieren.
So wird es auch am Sonntag sein, wenn Hansi Flick als Bayern-Trainer am Start ist. Auch der hat ja als Bayern-Spieler seine Erfahrungen gemacht und viel davon schon glücklicherweise 2014 in der Nationalmannschaft weitergegeben als Co-Trainer von Jogi Löw. Viele sagen, dass er wirklich einen sehr, sehr großen Anteil auch an diesem Titel hat.
Lasst mir meinen Jogi in Ruhe, gell?
Ich wollte da nichts von Jogi wegschieben.
Aber ja,
diese Kombination ist schon...
Natürlich, aber man sieht ja auch die Menschenführung, die sie beide sehr ähnlich haben. Hansi hat es von Anfang an großartig gemacht. Das ist auch super moderiert, nahezu perfekt und die Ergebnisse sprechen eine eindeutige Sprache. Also wir haben ja letzte Woche schon gesagt, wenn mir jemand gesagt hätte, vor einem Jahr, wo Bayern München jetzt heute steht und mit welcher Art von Fußball und mit welcher Mischung, mit welcher Freude, mit welchem Elan, hätte ich gesagt, ja, und wer soll das schaffen? Wer soll das hinkriegen?
Viertelfinale 8-2, Halbfinale heute 3-0.
Genau.
Hansi Flick hat es möglich gemacht.
Überragend. Macht er überragend.
Wir hatten bei unserer ersten Sendung am Freitag mehr mit uns nochmal ein Foto angeschaut von dir mit Champions League Pokal, damals 2001. Und da das ja offenbar ein gutes Omen war, aus deutscher Fußballsicht, Bayern heute wieder gewonnen. Wollen wir uns jetzt nochmal kurz anschauen, ein paar Bilder vom letzten Champions League Titel, der ja dann auch gleichbedeutend mit dem Triple war, 2013. Was da so am Marienplatz letztendlich los war, da sehen wir, ja, das kann man durchaus als gute Stimmung bezeichnen, oder Mehmet?
Ja, ist der größte Pokal, den du in Europa gewinnen kannst. Für mich hat er sogar mehr gezählt als die Europameisterschaft 96 in England. Ja, besser geht's nicht. Und ich war in diesem Jahr Trainer der zweiten Mannschaft und habe ganz oft der ersten Mannschaft, also dieser Mannschaft, beim Training zugeschaut. Und die haben auf einem Niveau trainiert. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und mit einer Freude und Jupp. Der eigentlich, wo alle dann gesagt haben, ja, ist doch jetzt schon klar, dass der am Saisonende geht. Also ist ja eine lame duck. Er hat genau
eine lame duck hätte man gerne,
ja,
oder?
Ja, also. Und er hat genau das Gegenteil
gemacht. Die Triple Duck.
Er hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat noch härter trainieren lassen und hat aber seine Jungs permanent in den Arm genommen, hat ihnen keinen Druck gegeben, hat ihnen allen Druck genommen und die wären für den Jupp nachts durch die Isar geschwommen, wenn er gesagt hätte, dadurch werdet ihr besser.
Den Eindruck hat man derzeit auch. Mal sehen, was Hansi Flick so an Aufgaben da aufrufen wird. Ich möchte Ihnen, liebe Zuschauer, am Ende noch ans Herz legen, das Sportbild-Sonderheft, das schnellste Bundesliga-Sonderheft dieser Saison, ist schon da, ist jetzt im Handel. Große Spielplanposter, alles drin über die erste und zweite Liga. Also perfekt jetzt auch als Einstimmung fürs Champions-League-Finale am Sonntag, das große Sportbild-Sonderheft. Ich sage danke, Mehmet Scholl, wieder für eine sehr informative, gute halbe Stunde heute zum Halbfinalsieg der Bayern gegen Lyon. Und wir werden uns am Sonntag wiedersehen.
Zu einem Superspiel.
Wir freuen uns drauf. Bayern gegen Paris nach dieser wirklich schrägen Saison mit Corona-Pause und Champions-League-Turnier. Jetzt Bayern gegen Paris, die besten Bayern der letzten Jahre, ganz ohne Frage, gegen diese Truppe von Tuchel mit Neymar, mit Mbappé, mit Di Maria.
Es kann so ein ähnlicher Schlagabtausch werden wie heute.
Wunderbar. Dann hoffen wir auf ein ähnliches Ergebnis. Mehmet, vielen Dank. Und Ihnen zu Hause auch noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Bleiben Sie gesund. Wir freuen uns auf Sonntag. Bis dann.
Jetzt kommt Scholl. Nur bei Bild immer toll. Er liebt Tore, macht Furore. Nicht so böse, nicht so doll. Jetzt kommt Scholl.